Die Star FM Creepy Hour. Mit deinen Horror-Hosts Baby Blackcraft und Mistress Moriarty.
Hallo und herzlich willkommen in der Creepy Hour.
Hallo, hallo. Wir wünschen dir einen schaurig schönen Freitag, den 13.
Was für ein wunderbares Datum,
oh,
oder?
Ja, absolut.
Und passend dazu hat uns horrorshop.com ein Paket für dich zukommen lassen.
Ja, passend zum heutigen Tag gibt's nämlich eine Jason Voorhees Actionfigur. Du weißt, der Typ mit Eishockeymaske und Machete. Und dazu gibt's noch ein Shirt vom Film Freitag, den 13. Wie das Ganze aussieht, kannst du dir entweder auf unserer Instagram-Seite oder direkt auf horrorshop.com ansehen. Das Gewinnspiel steht ab sofort, also ab dem 13.8. auf Instagram online. Ja, und wir würden mal sagen, schon mal viel Glück, wenn du da teilnimmst. Und nochmal ein riesiges Danke an unseren Sponsor horrorshop.com, der natürlich die heutige Folge präsentiert.
Und die wird richtig gut. Ich würde ja fast schon behaupten, intergalaktisch gut. Wir sprechen, was für eine Überleitung, oder?
Ja.
Wir sprechen über UFOs. Und da wir beide schon eine Schwäche für Definition haben, hast du uns was rausgesucht, Baby.
Oh, ja. Jetzt wird's nerdy. UFO ist nämlich ursprünglich die Abkürzung für unidentifiziertes Flugobjekt. Also Phänomene, die von uns als fliegend wahrgenommen werden, die wir aber nicht eindeutig identifizieren können.
Die Menschheit hat ja schon immer Dinge am Himmel entdeckt. Die ältesten Fälle sind bis ins Jahr 1486 vor Christi zurückzuführen, also gib dir das mal, ja. In Ägypten war das. Die Rede war von Kreisen aus Feuer, die anscheinend mehrere Tage am Himmel beobachtet wurden. Und auch im Römischen Reich wurden immer wieder runde Schilde oder auch Schiffe entdeckt, auch wieder in Zusammenhang mit Feuer.
Und was wir auch total spannend fanden, zu den bekanntesten Sichtungen der frühen Neuzeit gehört das Nürnberger Phänomen vom 14. April 1561. Das ist wirklich schon lange her, oder?
Das ist lange her und für uns beide deshalb so spannend, weil wir zwei ja in Nürnberg leben.
Mhm. Und laut Nürnberger Flugblatt wurden am 14. April 1561 gleich mehrere Objekte am Himmel entdeckt. Kreuze, Röhren, Kugeln, Scheiben, eine Spitze, die, Zitat, miteinander angefangen haben zu streiten.
Das soll ja dann noch circa eine ganze Stunde lang so gegangen sein, ne?
Ja, und danach sollen die Objekte einfach wieder vom Himmel herabgefallen sein, als ob sie brennen würden und danach seien sie mit viel Dampf allmählich vergangen.
So ganz, in ganz, Anführungszeichen. Ganz komisch, oder?
Ja.
Ja, und auch wenn du zum Beispiel zu den Amis rüberschaust, CNN, die New York Times, es wird immer wieder über UFOs berichtet. Es ist ja auch publik, dass das Pentagon seit vielen Jahren eine geheime Arbeitsgruppe beschäftigt, die sich mit diesen Dingen eben auseinandersetzt, also mit Erlebnissen, von denen die Air Force oder auch die Navy immer wieder berichten.
Vereinzelt sogar mit Videoaufnahmen,
ja,
ne?
Stimmt, stimmt. Stichwort Area 51 zum Beispiel, da kommen wir dann gleich nochmal zu. Denn wenn sich jemand mit diesem Thema auskennt, dann sind das die äußerst sympathischen Jungs von Alarmstufe Beige. Sie haben einen eigenen Podcast, machen YouTube-Videos und wir freuen uns, sie heute in der Creepy Hour begrüßen zu dürfen. Conny, Mischa und Daniel, hi zusammen.
Hi.
Hi, hallo.
Danke, dass ihr euch heute Abend Zeit für uns genommen habt. Extra für uns. Wir freuen uns total.
Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne.
Die Freude ist auf unserer Seite.
Sehr schön. Erzähl doch mal, wie lange gibt's euch schon, also Alarmstufe Beige?
Anderthalb Jahre, Mischa?
Ja. Also 2019, ne? Also auf unserem Logo für unsere Space Force steht drauf Zeit 2019, da haben wir ungefähr angefangen. Ist schwer genau zu sagen, weil eigentlich dieses UFO-Thema aus unserem Ursprungspodcast so ein bisschen rausgewachsen ist. Das war eigentlich mal nur so ein Thema in unserem normalen Laber-Podcast, aber das hat eine gewisse Zuhörerschaft gefunden, die da doch mehr wissen wollte, als wir in eine Folge packen konnten. Und Conny hat noch einen Experten ausgegraben, ja, der so viel Material hatte, dass wir da quasi einen Spin-off draus gemacht haben und das jetzt ein eigenständiger Podcast ist.
Sehr cool. YouTube ist ja auch euer Ding, also ihr seid ja dort auf der Plattform vertreten. Was war denn als erstes da?
Der Podcast.
Der Podcast war ja erst da. Ja. Genau. Das YouTube-Format ist eigentlich dadurch entstanden, dass ich produziere quasi das. Ich bin der Daniel und ich habe eigentlich mit der Alarmstufe eigentlich nur, ich sag's mal, als, oder ich nenn's mal, Versuchskaninchen gebraucht, um das Studio einzurichten und einfach immer von Folge zu Folge was Neues zu testen. Und dann irgendwann haben wir gesagt, okay, wenn doch schon alles eingerichtet ist, dann können wir doch daraus auch, also aus dem Podcast, auch ein YouTube-Format machen. Und so ist es dann auch geblieben. Und die Alarmstufe funktioniert natürlich auch als Video wunderbar, weil man da noch immer ein bisschen was zum Zeigen hat, ne?
Ja, läuft spitzenmäßig.
Genau, wir haben relativ viel Anschauungsmaterial, sage ich mal. Deswegen, also es funktioniert schon auch als Podcast, denke ich mal. Wir haben auch viele, die uns als reinen Podcast hören. Aber ich denke mal, wer die volle Dosis haben will, der sollte uns auf YouTube schauen, weil wir doch auch jede Woche mal die aktuellen UFO-Videos durchgehen, was so in den sozialen Medien auftaucht. Das ist so ein bisschen kritischer beleuchten, was wir da sehen. Und da ist es natürlich für den Hörer, der Zuschauer halt besser, wenn er auch sieht, über was wir reden.
Und man muss auch dazu sagen, dass das Thema, also weil du gerade gesagt hast, Missy, dass es gut läuft. Ja, es läuft ganz gut. Allerdings ist dieses Thema in Deutschland halt immer noch extrem nischig. Mhm. Ne? Und dass man da sich wirklich langsam rantasten muss. Ich sage aber mal so, wenn die UFOs irgendwann mal landen, dann sind wir der heißeste Podcast der Welt. Ne? Zumindest in Deutschland, sagen wir es mal so.
Sowieso.
Ne?
Wir haben es aber auch gemerkt, nämlich wir haben heute alle Fragen für euch ja an unsere Creepy Family weitergegeben. Die durften ja alles fragen, was erlaubt war. Und und jetzt kommen wir eigentlich mal zum ersten Thema. Wie seid ihr, also wie steht ihr denn persönlich zum Thema? Also wie seid ihr denn damit reingekommen, dass ihr jetzt so in diesem Thema UFO mit drin seid? Glaubt ihr denn da dran?
Ich würde mal sagen, ich habe da schon immer so eine kleine Faszination zu gehabt. Und dann kam unser Hobby-Ufologe quasi ins Spiel, der da wirklich diese Unterlagen hatte und sich da so tief in dem Thema auskennt, dass mich das so fasziniert hat. Und ich suchte tatsächlich davon ganz viel. Es läuft ja ganz viel im Fernsehen. Also auf Pay-TV-Kanälen gibt es ja ganz viele Dokumentationen. Ich habe sie, glaube ich, alle gesehen. Man muss das natürlich auch alles mit ein bisschen Augenzwinkern betrachten. Also ich schließe es nicht ganz aus, aber alles glauben tue ich auch nicht.
Also bei mir ist es eher so, dass ich dem Ganzen schon sehr kritisch gegenüberstehe. Das ist auch vielleicht das, was unseren Podcast von den meisten anderen UFO- oder Alien-Podcasts so ein bisschen abhebt, dass ich als, sagen wir mal, kritische Stimme da versuche, möglichst den Conny wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Weil der Ursprung des Podcasts war eigentlich, dass Conny im Rahmen von unserem normalen Podcast immer mal was zum Thema UFOs machen wollte und mir das eigentlich immer ein Thema war, das mir eigentlich zu doof war. Und dann hat er irgendwann unseren Paul angeschleppt, unseren Experten, der tatsächlich mehr hatte als ein paar verwackelte Handyvideos. Und da habe ich gedacht, okay, ich lasse mich mal drauf ein, aber prinzipiell bin ich die kritische Stimme im Podcast, weil die meisten anderen Podcasts oder Sendungen, die man so kennt, die gehen alle nur in eine Richtung. Alle, die da an einem Tisch sitzen, das sind wahnsinnige UFO-Gläubige und da ist kein einer dabei, der mal, was man sieht oder was behauptet wird, halbwegs kritisch hinterfragt. Und das hat mich eigentlich immer gestört. Und dadurch ist es so, dass wir zu den meisten Themen schon unterschiedlicher Ansicht sind. Also jetzt zum Thema Aliens, ich würde sagen, ich glaube schon, dass irgendwo was existiert, aber in der Form, wie sich die meisten Leute vielleicht vorstellen, glaube ich nicht. Weniger Science-Fiction-Film als, ja.
Also es gibt ja dieses berühmte Poster I Want to Believe und ich glaube, da würde ich mich auch so dem Micha anschließen, weil natürlich, man will viele Dinge auch auf eine Art wahrhaben und man wünscht sich ja, also dieses I Want to Believe. Aber auf der anderen Seite bin ich da auch eher so der Typ, der empirische Beweise braucht, der Daten, Fakten, Laborwerte braucht und man muss das auch mal so betrachten, wenn man das jetzt von der menschlichen Seite aussieht, also was für ein Riesen-Act es ist für uns Mensch, einfach nur ins Weltall zu kommen. Da denke ich mir wiederum, okay, das ist noch alles viel zu weit weg, um das so einfach darzustellen, wie es jetzt Außerirdische machen.
Wir
so
sind halt einfach noch nicht so entwickelt, Daniel.
Das ist oder ist ihr seid nicht der reichste Mann der Welt, der, wann war es? Vor ein paar Wochen einfach mal schnell hochgeflogen ist, ne?
Mhm. Ja, beide.
Bezos und
der Branson.
Stimmt. Stimmt.
Ja, von Virgin.
Genau. Also das Schwierige ist, man hat vielleicht auch noch nicht die Vorstellungskraft oder auch die Technik, weil auf der anderen Seite muss man sich überlegen, vor 150 Jahren, wenn man da, oder ich habe jetzt einfach eine Zahl gesagt, wenn da jemand gesagt hat, ey, da gibt es zwei Typen, die haben ein Ding, das heißt Flugzeug, da steigen die Leute rein und fliegen durch die Gegend wie Vögel. Da haben sie gesagt, du hast einen Schaden im Kopf, so, ne? Aber auf der anderen Seite, also ich glaube, es gibt etwas da draußen, aber es ist schwierig, das irgendwie so zusammenzufassen, dass man sagt, okay, das sind kleine grüne Menschen.
Sie müssen ja nicht grün sein, sie können ja auch grau sein oder im Lichtwesen unterwegs
sein. Dazu kommen wir später noch.
Ja, ja, genau,
ja. Da wollten wir euch nämlich auch fragen. Ja, weil ganz oft in Filmen oder Serien ist es so dieser Klassiker, dass die Aliens dann von oben runtergeflogen kommen. Könnte es denn zum Beispiel auch sein, dass Aliens unter der Erde leben und von unten nach oben gekrochen kommen? Was sagt ihr dazu?
Reptiloiden.
Es herrscht ein interstellarer Krieg unter der Erde. Natürlich. Hatten wir auch schon mal das Thema. Michael, ich habe schon erbrochen, sag du was.
Gerade Thema gewesen in einer unserer letzten Folgen, was unter der Erde abgeht. Man munkelt oder es gibt diverse Leute, die in wissenschaftlicher Tätigkeit für diverse Regierungen unterwegs waren, zumindest behaupten sie das, die auch tief in der Erde waren und da auch Kontakt mit Zivilisationen hatten. Da ist natürlich die Frage, ich meine, die sind zwar unter der Erde, aber vielleicht kamen die irgendwann auch mal von woanders. Das heißt, können ja trotzdem noch Aliens sein, auch wenn sie jetzt aktuell quasi nur unter uns wohnen.
Guter Punkt. Ja. Schon die erste Hörerfrage beantwortet. Aber kommen wir noch mal zu den Sichtungen, die ihr vorher erwähnt habt, dass ihr die auch immer wieder auf YouTube und in euren Episoden vorstellt. Wie oft kommt es denn zu solchen UFO-Sichtungen?
Also das ist ganz spannend. Also es gibt natürlich außerhalb von Deutschland, es gibt Hotspots. Also Südamerika ist ein Hotspot, Chile, da gibt es ganz viele Sichtungen. Die USA sind voll mit Sichtungen. Es gibt aber auch tatsächlich in Deutschland, nicht weit weg von unserem Standort hier, ich glaube im Odenwald, wir sitzen ja in Aschaffenburg, beim Odenwald, da kannst du... Naja, ist nicht weit. Da gibt es tatsächlich das UFO-Telefon. Und da kann man 24 Stunden, 7 Tage die Woche anrufen und da wird einem dann geholfen, was man da am Himmel gesehen haben kann.
Nein.
Und da gab es 2021 bis zum Juni schon 900 Meldungen. Und zwar bei der CNAP ist das. Das ist das zentrale Erforschungsnetz außergewöhnlicher Himmelsphänomene. Das gibt's wirklich seit 1976 in Mannheim, glaube ich. Und ich habe richtig eine Meldestelle mit einer Hotline. Da kann man anrufen und... vieles ist laut denen einfach erklärbar. Es gibt aber auch einen kleinen Prozentsatz, der ist nicht erklärbar. Und das meiste, was die Leute gerade sehen, sind halt Starlink-Satelliten. Ne? Also die aufgeperrte Leuchtekette am Himmel, die man auch mit einer App verfolgen kann, wann sie wo zu sehen ist. Das ist dann die häufige UFO-Meldung. Die Amis hatten tatsächlich ein ganzes Projekt darüber. Project Blue Book gab es da. Ich weiß gar nicht, wann das beendet wurde. In den 70ern, glaube ich schon. Und da gab es tatsächlich einen Wissenschaftler, der vom Militär mit, also von der Luftwaffe mit angeheuert wurde, der da diese Phänomene untersuchen sollte. Der Professor Heineck heißt der. Der hat dann auch sehr viele Bücher darüber geschrieben. Das ist ganz interessant. Den kann man mal so ein bisschen googeln. Gibt es auch eine Serie dazu, die sehr gut ist. Und ja, das ist ganz spannend. Aber da ist es halt in Deutschland nicht so sehr wie in Nord- oder Südamerika. In Frankreich gibt es auch viele Meldungen. Die haben sogar, glaube ich, ihre UFO-Akten geöffnet. Die Schweden, glaube ich, auch. Ah. Und die Briten haben auch ihre Akten geöffnet.
Das ist
sehr
selten,
Deutschland,
oder?
Deutschland hat, glaube ich, gar keine.
Da geht jedes, zumindest. Da geht jedes Land auch so ein bisschen offener oder reservierter mit um. Und man darf ja auch erstmal nicht vergessen, das Wort UFO bedeutet ja jetzt nicht fliegende Untertasse oder Gott bewahre Außerirdische, sondern es heißt ja einfach nur unbekanntes Flugobjekt. Und das kann ja alles sein. Also das kann ja von einer Drohne über, wie der Conny schon gesagt hat, Starlink-Satelliten sein. Ich hatte auch schon mal eine Sichtung, die ich mir zwar nicht erklären konnte, aber bis das für mich in auf eine Art nicht bewiesen ist, also ich glaube, bei mir müssen sie einfach vor mir stehen. Oder es muss einer von oben also wirklich sich hinstellen und sagen, okay Leute, so sieht's aus. Hier haben wir mal ein paar richtige Bilder von UFOs und das sind wirklich, ich sag jetzt mal, also ich bin jetzt bei einem UFO mit Aliens. Ne?
Mhm. Ja, aber das Wort UFO gibt's ja eigentlich gar nicht mehr. Man sagt jetzt genau. UAP. Ne?
Genau, wollte ich auch gerade sagen. Das ist Unidentified Aerial Phenomenon. Okay. Es geht quasi darum, es sind ja auch jetzt vor kurzem in USA diese UFO-Akten veröffentlicht worden,
richtig,
also der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Und da wird eben auch berichtet, dass das Militär relativ viele solche Sichtungen hatte. Das heißt aber nicht unbedingt, dass es direkt Außerirdische sind, sondern es ist ein Phänomen in der Luft, das sie sich nicht erklären können. Das könnte immer noch, keine Ahnung, aus einem anderen Land oder von einer anderen Regierung irgendwas sein, irgendeine andere Technologie. Das könnte vielleicht auch von einem eigenen Geheimprojekt irgendeine Sichtung sein. Es geht einfach nur darum, dass sie was auf Video aufgenommen haben oder mit ihren Sensoren erfasst haben, dass sie sich nicht direkt irgendwo zuordnen können. Ein UAP, aber das ist noch kein außerirdisches Objekt. Das ist das, was viele verwechseln, dass bestätigte Sichtungen nicht unbedingt gleich heißen, dass es was Außerirdisches sein muss.
Es kann natürlich auch immer vorkommen, dass natürlich auch eine Regierung oder ein Unternehmen vielleicht auch einfach nicht will, dass man irgendwas sieht, was die gerade erfinden oder woran die gerade arbeiten. Also das kann ja natürlich auch der Fall sein. Also wenn, um nur mal auf die, vielleicht die Frage abzuschließen, ein unidentifiziertes Flugobjekt sieht man wahrscheinlich jeder einmal am Tag oder so, also, weil er einfach nicht weiß, was es ist.
Macht völlig Sinn.
Genau.
Wir haben, wie gesagt, viele, viele Fragen bekommen. Eine andere war auch noch, warum sollten Außerirdische ausgerechnet auf unserem Planeten landen oder sich überhaupt für die Erde interessieren? Das haben wir natürlich auch ein bisschen recherchiert, Bibi und ich.
Ja.
Korrigiert uns bitte, falls das falsch ist. In vielen Quellen liest man immer wieder, dass es ja in unserem Universum mindestens 50 Milliarden Planeten geben soll. Ganz viele auch, die sozusagen als bewohnbare Zone gelten. Also warum wäre die Erde spannend oder...
Also da gibt's Theorien zu. Also als erstes mal ist die Erde sehr laut. Also im Sinne von dem, was wir alles ausstrahlen. Das Fernsehsignale, Radio, Funk, der ganze Kram. Wir haben viele Satelliten in der Umlaufbahn. Sie ist laut. Das ist so eine Theorie. Dann gab es Theorien, dass es viel mit Atomanlagen zu tun hat, weil viele Sichtungen finden über atomaren Anlagen statt. Da gibt es ganz krasse Geschichten und Berichte, dass komplette Atomanlagen abgeschaltet wurden durch ein Licht, was irgendwie geschwebt ist. Ganz spannend, dass wir viel Unfug machen. Das ist so eine Theorie. Dann gibt es eine zweite Theorie, dass die Erde ein Planet ist mit vielen Klimazonen. Wir haben Wasser, wir haben trockene Gebiete, wir haben bewaldete Gebiete, dass die quasi viele Spezien beheimaten können. Das sind alles Theorien, die man, wenn man sich mit so einer Frage auseinandersetzt, auf solche Antworten stößt man dann.
Es geht auch durchaus die Theorie, dass es teilweise um Rohstoffe geht. Also es ist so, dass wenn sich ein Planet formt aus Druck und einer Gaswolke, das entscheidet, welche elementaren Rohstoffe auf dem Planet existieren und wo die existieren. Und die Erde ist tatsächlich im Vergleich zu anderen Planeten relativ gut gesegnet mit Gold, was, wenn es um elektronische Verbindungen geht, natürlich ein super Material ist, das auch insgesamt relativ rar ist. Das ist auch eine Theorie, dass die tatsächlich daran Interesse haben.
Aber wenn es 50 Milliarden Planeten gibt, dann könnte es auch sein, dass es noch mehr solche Planeten wie die Erde gibt.
Das ist
ja. Ich würde das vielleicht jetzt mal als Mensch betrachtet. Was macht der Mensch? Der Mensch geht in den Urwald, um den zu erforschen. Der Mensch fährt aufs Wasser hinaus, um das zu erforschen. Der Mensch geht auf Berge, um es zu erforschen, fährt in die Antarktis, um das zu erforschen und so weiter. Weil wir natürlich auch auf eine Art die Technik dazu haben. Und wenn ich jetzt jemand wäre, der die Chance hätte, wirklich relativ mühelos mit einem Flugobjekt von A nach B zu fliegen, also ich sprich jetzt, keine Ahnung, von der Erde zum Saturn, dann würde ich das tun. Dann würde ich das einfach machen, weil ich das kann. Und ähnlich würde ich meine Umgebung, die sich ja dadurch exorbitant erweitert, natürlich auch erforschen, sei es als Tourist oder als Wissenschaftler. Für den Fall, dass es wirklich so ist, würde ich mir natürlich auch den Planeten Erde angucken, wenn ich die Möglichkeit habe, da mal hinzufliegen und zu gucken und das auch zu beobachten. Ich meine, der Mensch selbst, wenn der dann irgendwo mal in Amazonas geht oder einfach nur in den Yosemite Park, da stellt ja auch Kameras auf, und guckt, okay, wie oft kommt dieses und jenes Tier raus? Was macht dieses Tier? Wie pflanzt es sich fort? Es wird auch mal vielleicht, ja doch wirklich, also es wird auch mal, wie ist sein Fressverhalten? Wie sieht es von innen aus vielleicht auch
Menschenzoos mal? Menschenzoos auf der Erde besuchen. Alien-Tourismus 3000.
Ja, also ist ja auch noch eine Theorie, dass wir gar nicht zufällig hier sind und die Alien uns dann hier entdeckt haben, sondern dass quasi das Leben auf der Erde von Aliens initiiert wurde.
Also das ist ja schon sehr South Park jetzt. Ne?
Ja, Bibi lacht. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge es war. Genau das Gleiche erzählt habt. Ach genau, das war die Folge über den Denver Airport. Und wir dann nämlich noch...
Auch spannend.
Ja, da kommen wir später nochmal zu. Und wir dann nämlich noch einen Scherz gemacht hatten und meinten, wer weiß, vielleicht haben uns Alien auf die Erde gepackt und spielen mit uns ähnlich, wie es beim Videogame Sims ist und sagen, okay, jetzt machen die das und machen die das. Wer weiß.
So eine Theorie gibt es ja auch tatsächlich.
Genau, da gibt es durchaus Theorien,
das
die wir dann
ja
auch
verrückt
versuchen.
Dann will ich mich aber beschweren.
Also ich sag mal so, wenn die wirklich intelligent wären, die Außerirdischen, würden sie unsere Ausfahrt links liegen lassen. Ne? Also würden sie sagen, ey, nee, sorry, ey, komm, den überspringen wir, die sind so Trottel da unten.
Baby, also, solange sie dich nicht in den Pool werfen und danach die Treppe wegmachen,
die sind nicht
ist
so
alles
sadistisch wie du, Missy.
Ach Gott, ist ja abgefahren. Okay, cool.
Also wie gesagt, da gibt es verschiedene Theorien.
Ja. Interessant ist ja auch, dass es seit September letzten Jahres gibt es ja auch ein deutsches Air and Space Operations Center, das quasi von der Bundeswehr betrieben wird, von der Luftwaffe, die halt gucken, was so bei uns im Weltraum abgeht. Also da geht es um Weltraumschrott in erster Linie. Ja. Das wird katalogisiert und die planen Weltraumoperationen, was auch immer sie da planen. Ja. Und sie beobachten für die Bevölkerung zur Gefahr werdende Objekte. Also die ist jetzt relativ frisch. In anderen Ländern gibt es sie ja schon lange, aber bei uns erst seit September.
Deutschland braucht für alles immer ein bisschen länger. Ja. Ne?
Die Bundeswehr hat jetzt einfach mal zwei Ferngläser hintereinander getaped und guckt jetzt mal nachts hoch. Also so, das ist, denke ich mal, ungefähr so der Standard, auf dem wir das machen jetzt.
Ach. Ja gut. Ja, aber okay, kommen wir mal zur nächsten Frage, weil die finde ich nämlich auch sehr spannend.
Aber das ist ein schönes Bild, ne?
Aber glaubt ihr denn an Entführungen durch Aliens, also dass man uns wirklich erforschen will?
Also da gibt es auch ganz spannende Berichte und in dem Fall spricht man, glaube ich, wie heißt das, CE4, das ist eine Nahbegegnung der vierten Art, sagt man dazu. Es gibt da ganz viele Berichte zu im Internet, ganz spannende Berichte. Natürlich auch sagt man, dass es so quasi die moderne Art des Märchenerzählens, aber es gibt da auch echt spannende Fälle. Ich habe auch tatsächlich einen der spannendsten mal so mir aufgeschrieben, falls euch das interessiert, von Betty und Barney Hill aus dem Jahr 61 in New Hampshire. Die sind eines Abends den Highway lang gefahren und ein helles fliegendes Objekt soll aufgetaucht sein. Und sie fanden sich dann aber später 60 Meilen weiter südlich im Auto sitzen wieder und hatten keinerlei Erinnerungen.
Stundenschlaf und am Steuer, ganz gefährlich.
Ja, genau. Ja. Und sie haben das dann auch gemeldet, wussten es ja mit nicht umzugehen, haben das dann gemeldet der Luftwaffe und sogar haben sie eine private Organisation mit ins Boot geholt, weil sie einfach von diesem Vorfall Albträume hatten, Angstzustände und es konnte ihnen aber keiner helfen. Und dann haben sie sich in Hypnose begeben und sie wurden unabhängig voneinander befragt zu dem Ereignis und sie konnten sich tatsächlich übereinstimmend an viele Details erinnern, wie zum Beispiel das Innenleben des UFOs, was da für Wesen waren. Und dass sie eine Sternenkarte gezeigt bekommen haben. Also es ist eine sehr interessante Geschichte. Und das Spannendste ist halt, dass sie halt unabhängig voneinander befragt worden und eine fast identische Geschichte erzählt haben.
Das Spannende grundsätzlich daran ist, also das waren ja zwei Personen, die das gemeinsam erlebt haben. Hm. Und solche Geschichten gleichen sich in vielen Dingen auf der ganzen Welt zu ganz unterschiedlichen Zeiten, Epochen, Jahrzehnte und so. Das ist ein spannender Aspekt. Das erinnert mich auch so ein bisschen an, wenn Leute von...
Kontakt vielleicht.
Das ist nicht der Mandela-Effekt?
Was ist der Mandela-Effekt?
Der Mandela-Effekt ist,
dass haben wir in der letzten Folge besprochen, Daniel.
Ich bin wie ein guter, wie nennt man dieses? Ich mache Steno eigentlich nur, ne, wie im Gericht. Ich achte nur auf die Wörter, dass das alles passt, aber ich erkenne den Inhalt nicht manchmal.
Ja, das ist quasi die gemeinsame falsche Erinnerung an einen Fakt. Das heißt ja, ein Großteil oder ein relativ großer Teil der Bevölkerung meint, sich an etwas zu erinnern, was aber faktisch falsch ist.
Und sowas mit der Mandela-Beerdigung, die haben auch gemeint, alle gesehen zu haben, obwohl das gar nicht stattgefunden hat.
Ja, aber es ist schon irgendwie komisch, dass dass sie beide unabhängig zur gleichen Zeit befragt werden und das Gleiche erzählen. Ja, ja, ja gut.
Also was ich noch dazu hinzu... Genau, was ich eigentlich noch zu Ende erzählen wollte, diese Erzählungen erinnern mich an ähnliche Erzählungen, wie wenn jemand von so einer Nahtoderfahrung spricht. Also im Sinne von, man hat ein Licht gesehen, man hat dies gesehen. Also da gibt's ja auch ganz viele Geschichten, die irgendwie ähnlich sind, die gleich sind. Und da kann ich mir auch nur entweder so einen Mandela-Effekt vorstellen, also dass irgendwas passiert, was logisch erklärbar ist. Ich meine, man muss sich auch so eine Entführung durch Alien nicht zwangsläufig immer so vorstellen, dass das UFO über einem schwebt und es kommt ein Licht runter, man wird hochgebeamt.
Wie im Film,
das ist
ja
so der Klassiker, genau.
Wie war es denn bei dir, Daniel?
Bitte?
Wie war es denn bei dir?
Bei mir war es noch gar nicht. Ich leide unter Schlafparalyse, das kann ich ganz genau erklären, wie das funktioniert. Aber darauf will ich hinaus eigentlich.
Auch ein ganz großer Faktor, die Schlafparalyse, die kommt da ganz oft auch drin vor in diesen Entführungsgeschichten.
Wirklich?
Ja, generell jetzt meine Meinung als eher kritischer Teil des Podcasts ist es schon so, dass für viele solche Erlebnisse, Erfahrungen, auch wie UFO-Sichtung, es sind Eindrücke, die werden geprägt, deswegen vielleicht auch eure Parallele zum Mandela-Effekt, die werden vielleicht geprägt, bevor man sich bewusst wird, was es ist. Also man sieht es in Popkultur, in Fernsehen, wie wir schon vorhin gesagt haben, South Park oder so. Es gibt viele Filme, die das auch manchmal ernst, manchmal ironisch aufgreifen, wie das ist mit so einer Alien-Entführung, wie das sein kann, dieses typische, dieses Trope, sage ich mal, dass irgendwelche Kühe entführt werden und sowas. Und das behält man dann im Hinterkopf und vielleicht kommt es irgendwann mal zu einer traumatischen Situation. Man versucht es irgendwie zu verarbeiten und verbindet es dann.
Und dann greift man auf solche Erinnerungen zurück.
Genau, auf so eine Pseudo-Erinnerung, die man sich dann zurechtbastelt aus Sachen, die man mal gesehen hat und Sachen, die man selbst verarbeiten muss und dann kommt vielleicht so eine Alien-Entführung bei raus.
Aber Micha...
Also hätte ich jetzt als kritischer Teil gesagt, ja. So könnte man sich vielleicht manche Berichte erklären.
Micha, wie erklärst du denn dann, dass manche Leute Implantate haben? Ganz kleine.
Habe ich noch keins gesehen.
Sollen wir eine einfach... Gesehen nicht. Solltest du vielleicht
kein,
mal damit...
Bitte kein verrauschtes JPEG. Der kann mal herkommen mit seinem Röntgenbild. Wenn es geht, dann lange ich mal durch.
Da gibt es
Bilder. Und dann gucken wir mal,
man muss nur,
dann halten
man
wir
muss
den mal gegen das Licht und gucken mal, ob wir was sehen.
Aber es ist schon spannend. Man weiß nie wirklich, auf was das Gehirn alles zurückgreifen kann. Ne?
Und auf der anderen Seite gibt es halt auch Erzählungen von Menschen, die dann auch wirklich richtig mitgenommen sind. Also was darüber hinausgeht, über einen schlechten Traum oder eine Illusion oder eine optische Täuschung oder sowas. Also die wirklich daran zu knabbern haben, wo ich sage, ey, der ist richtig fettig. Also der belastet das. Und da ist etwas, wo ich mir denke, warum sollte jemand so etwas auch erfinden auf eine Art? Ne? Also
ja, gut, man merkt den Leuten teil.
Ja, genau. Mhm. Man legt den Leuten wirklich an, so ey, ich spinne nicht. Ich habe das erlebt und es fühlt sich auch wirklich immer noch so an. Und mir geht's nicht gut. Das ist etwas, wo ich dann sage, okay, irgendwas muss vorgefallen sein. Irgendwas Außergewöhnliches muss vorgefallen sein.
Könnte ja auch irgendwie eine psychische Krankheit sein.
Beispielsweise. Diese Leute sagen, dass die Aliens uns nichts Böses wollen. Also, dass sie tatsächlich in Frieden kommen. Und es ist natürlich so, das ist dann natürlich wieder die leicht abseitige Seite des Themas, die man natürlich auch kritisch betrachten muss. Diese Alien-Entführung vielleicht auch künstlich herbeigeführt werden als Teil einer sogenannten Image-Kampagne, die ein bisschen diese Aliens als Bedrohung oder im schlechten Licht dastehen lassen sollen oder um halt zum Beispiel militärische Programme in die Richtung zu finanzieren.
Guck das ist mal auch hier,
eine Theorie.
Micha. Wie bitte? Ich bin ganz begeistert, was du hier gerade erzählst. Das ist ja mein Part.
Da kann man ja... aber ich meine...
Also sprich eine Verschwörungstheorie.
Ja, so in der Art. Ja. Also man kann mal gucken, Dr. Stephen Greer ist jemand, den wir auch öfter im Podcast besprechen, der auch schon einige Filme, die mittlerweile auf Netflix oder auf irgendwelchen anderen Streamingdiensten zu sehen sind.
Gibt ja ganz viele.
Genau, also gibt ganz viele. Und auf jeden Fall, die Filme von Dr. Stephen Greer befassen sich auch in Richtung Alien-Kommunikation. Wie kann man mit denen vielleicht irgendwie in Kontakt treten? Und es geht aber auch darum, dass man probiert, im öffentlichen Licht diese Aliens so ein bisschen als Bedrohung dastehen zu lassen, um Sachen zu finanzieren, die wir eigentlich wahrscheinlich nicht bräuchten.
Jetzt stellt sich ja natürlich die Frage, sollte ich Kontakt aufnehmen oder nicht? Also wir haben das auch bei uns in der Creepy Hour öfters als Thema. Ist es gut oder eher kontraproduktiv?
Eher um spirituelle Geschichten.
Genau, richtig.
Wir selber haben es auch schon mal versucht über so eine Meditationsgeschichte nach Dr. Stephen Greer, aber außer dass ich danach eine Hitzewallung hatte, war da jetzt auch nichts. Aber ich glaube, ich würde es gerne mal probieren und wenn ich den Kontakt hätte, ich wüsste gar nicht, was ich fragen soll, ganz ehrlich. Aber ich glaube, ich würde mir auf der einen Seite hätte ich Schiss, auf der anderen Seite fände ich es wahrscheinlich höchst spannend, was diese Aliens, ETs uns zu erzählen haben. Ne?
Absolut nachvollziehbar,
Ich glaube auch diese Kontaktaufnahme, ich meine, der Conny hat es gerade gesagt, wir haben schon zu dritt auf einem Feld meditiert und so. Also ich sag mal...
Wie das klingt.
Ich sehe das so, wisst ihr, am Ende vom Tag hat man mit drei Freunden auf dem Feld gesessen, hat meditiert, hat eine gute Zeit gehabt, ist in Revoltdecke eingehüllt und guckt sich den Sternenhimmel an. Daran kann grundsätzlich mal gar nichts falsch sein. Ne? Man nimmt eigentlich Drogen zusammen oder so, ne? Sondern es ist ja einfach nur, man hat zusammen eine gute Zeit, man entspannt, man relaxt und das ist es am Ende vom Tag. Und wenn noch irgendwas vielleicht passiert, dann ist das halt einfach so, wie das klingt, ja, wenn mal was passiert, auf einmal landet ein UFO nebendran. Nee, aber das ist es einfach. Ne? Also im Endeffekt, man verliert nichts, außer man ist einfach mal ganz relaxed auf einem Feld. So.
Ja.
Das ist das Wichtigste, eine gute Zeit. Und falls ihr da weitere Erkenntnisse habt oder Erlebnisse, dann müsst ihr uns unbedingt auf dem Laufenden halten. Ja? Also große, große Bitte.
Ihr habt sehr gerne.
Ihr habt ja vorhin schon mal Filme angesprochen und Serien, da möchten wir dann noch später noch mal detaillierter drauf eingehen. Aber wir hatten es ja vorhin schon, dieses Bild der Aliens, das du einfach durch die Medien so im Kopf hast. Wie stellt ihr euch persönlich Außerirdische vor?
Also ich glaube, der Micha hatte da mal eine gute Theorie, zum Beispiel, dass, was hast du gesagt, Micha, es ist eigentlich Quatsch, dass Lebewesen also auf zwei Beinen bewegen.
Also ich fand das auch schon immer, zum Beispiel bei so Serien wie Star Trek oder so, hat mich das schon immer gestört, dass die Aliens eigentlich nur Menschen in Verkleidung waren. Dieselbe Körperform, derselbe Körperaufbau, rechts und links ein Arm, unten rechts und links ein Bein, der Kopf oben. Und in der Mitte irgendwie ein Torso. Und in Star Trek sehen die alle eigentlich mehr oder weniger genauso aus. Der eine hat noch eine Wurst auf der Stirn, der andere hat spitze Ohren.
Ja.
Es ist natürlich dem Budget der Verkleidung, der Special Effects geschuldet. Aber das stört mich auch, dass auch in den ganzen ernsthaften Alien-Diskussionen die Aliens immer wieder genauso aussehen. Und ich denke mir nur, wenn es eins gäbe, um das zu optimieren, wäre es einfach ein drittes Bein. Weil du einfach mit drei Beinen immer sicher und super stabil stehst. Und dass sich eine andere Zivilisation oder eine andere Biologie sich dahingehend nicht entwickelt hat, kann ich mir eigentlich gar nicht erklären. Also mich würde es wundern, wenn die tatsächlich so aussehen, wie man es so aus dem Popkulturellen kennt, diese typischen Greys mit diesem kleinen, großen Kopf, was auch allein schwerpunkttechnisch überhaupt keinen Sinn macht, dass der Kopf mit der schwerste Teil vom Körper ist, schon allein, wenn ich nur zwei Beine habe und instabil stehe, dann muss mich mal einer nur von hinten doof anstoßen, dann falle ich um.
Dann
das ist auf jedem Planeten so, man fällt mal schneller oder mal langsamer, aber wenn prinzipiell, wenn der Schwerpunkt kippt, dann kippt man. Und also ich persönlich als Skeptiker, ich bin schon der Überzeugung, dass es da draußen irgendwo noch was geben muss, aber vielleicht eher in Form von, sagen wir mal, irgendwas Mikrobiges oder Einzelliges, irgendwas, das auf jeden Fall nicht unserem Körperbau ähnelt. Also das würde mich schon sehr wundern.
Ich bin dann schon eher bei den Greys, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass man da halt, wie du vorhin schon gesagt hast, die überall sieht im Fernsehen und so. Aber es gibt auch die Theorie, dass es eine Art gibt, die also aussieht wie wir Menschen, nur dass die halt größer sind und die Ohren sind größer. Und also es gibt da ganz viele Alien-Arten. Wir haben da mal so ein Bild zu gehabt, ich weiß gar nicht, wo das her war. Da waren die skurrilsten, spannendsten Arten abgebildet.
Oh.
Es gibt eine Folge von unserem Podcast, die sich ausschließlich mit diesen Alien-Rassen befasst. Es gibt ja auch dieses ominöse Buch vom KGB, das zufällig in unsere Hände gefallen ist.
Weil jemand den Zug fliegen hat lassen.
Ja, so hat irgendjemand mit seinem Turnbeutel im Bus vergessen vom KGB und dann hat es jemand eingescannt als PDF ins Web gestellt und dann, konnte das so KGB nichts mehr machen.
Man kann das Buch mittlerweile sogar kaufen, also so ist es nicht.
Das ist, da hat noch jemand einen Kommerz draus gemacht, also wunderbar. Und wenn man das mal durchblättert, es gibt halt viele verschiedene Rassen, natürlich sind ja auch manchmal so Wasserwesen abgebildet oder irgendwie so nur Energiewesen, wie auch immer das sein soll. Aber es sind schon relativ viel anthropomorphe Figuren dabei, also auch, sagen wir mal, vom Körperbau menschenähnlich. Ja, was mich dann wieder so ein bisschen skeptisch stimmt.
Wie weit sind so Facehugger aus Alien von dem entfernt, was ihr euch vorstellen könnt?
Also ich glaube, es gibt eher sowas als so diese typischen Greys.
Schon, oder?
Ja, also ich glaube, es gibt eher was Tierähnliches, weil im Tierreich gibt es auch die abgefahrensten Sachen. Sachen mit 100 Beinen, Sachen mit mehreren Mündern. Ne,
es gibt Tiere, Augen, die können unter Wasser atmen, weißt du? Also das ist auch noch so eine Sache. Ja, genau, das meine ich ja damit. Ich wollte das in der Gänze sagen. Ich weiß klar, dass das ein Fisch ist, ihr Trottel. Was ich damit sagen möchte, wenn ein Fisch kann unter Wasser atmen, wenn der in Luft holt, ist er sofort tot oder nach kurzer Zeit. Und bei uns ist es ja auch so, ne? Es ist ja umgekehrt. Ne? Wenn wir zu lange unter Wasser sind, sterben wir. Also da gibt es einfach ganz viele, auf dem Planet Erde gibt es da schon ganz viele Variationen einfach, wo irgendein Lebewesen, egal wie, wo, überleben kann. Und entsprechend hat sich dann natürlich auch seine Physiognomie auch geformt auf eine Art. Und ich glaube, wenn wir jetzt wirklich so in diese Alien-Richtung gehen, die auch jetzt so weit entwickelt ist, dass sie ein Raumschiff bauen kann und durchs Universum düsen, ich glaube, egal welche Antwort man da gibt, auf eine Art ist alles irgendwie falsch, ne? Also ob die jetzt so aussehen wie in dem Film Independence Day oder ob die aussehen wie bei Unheimliche Begegnung der dritten Art, auf irgendeine Art macht alles im aktuellen Moment überhaupt gar keinen Sinn. Hm. Also warum, wie welches Alien aussieht und mit seiner Umgebung interagiert. Also daher, es kann ja auch sein, dass es einfach Planeten gibt, die noch so sind, wie wir es vor 30.000 oder 1 Million Jahre oder so war, wo es einfach nur, die sind jetzt, die haben jetzt bei denen laufen jetzt sowas wie Dinosaurier oder sowas rum. Oder Facehacker oder sonst irgendwas.
Da wär ich sofort, genau. Wär ich dabei.
Ganz genau.
Wir fliegen mit.
Genau, und das wären genauso Außerirdische.
Ja, stimmt also, natürlich, klar.
Wir werden es wahrscheinlich nie rausfinden, oder?
Und doch, noch mal wer ganz, weiß, wer weiß.
Und noch mal ganz kurz, was man auch nicht vergessen darf oder vielleicht noch bedenken sollte, ist, wenn man überlegt, das Weltall und das Universum und alles und auch durchs Weltall reisen, wenn es sowas in dieser Form gibt, das hat ja auch ganz viel mit Zeit zu tun. Ne? Also es kann natürlich sein, dass es vielleicht irgendwo noch was Erdähnliches Numero 2 gibt, die aber halt noch mal 500 Jahre in der Zukunft sind. Und der Mensch hat ja auch vor paar hundert Jahren, paar tausend Jahren noch ganz anders ausgesehen. Und es könnte ja sein, dass wir uns irgendwann mal
aber
zu irgendwas...
Aber dann sind wir schon in anderen Dimensionen, oder?
Dann sind wir eher in einer anderen Entwicklungsstufe.
Mhm. Und das genau. ist ja das, wo wir ja hinkommen sollen, damit sich die Aliens präsentieren. Das ist so zumindest die weit gefächerte Theorie. Und angeblich stehen sie ja schon in den Kontakten mit diversen Regierungen. Und Barack Obama hat doch neulich irgendwie auch so ein Interview losgetreten, dass er doch irgendwie auch dran glaubt, ne, an UFOs. Und es gibt auch so ein krasses Video, wo behauptet wird, dass ein Bodyguard von ihm ein Außerirdischer sei.
Da habe ich mal Videos zu gesehen. Da, in der Spiegelung und so im Fenster. Und da gab es total viele Aufnahmen. Dann war er da, dann war er wieder weg, dann war er unsichtbar. Ja, das ist auch total verrückt. Ja.
Aber an allen anderen Tagen ist dieser Bodyguard ganz normal. Bis auf den einen Tag, wo er sich mal komisch in zwei Fenstern gespiegelt hat.
Ja.
Aber ich finde es total schön, dass ihr vorher Independence Day mit aufgenommen habt, weil ich habe diesen Film in den 90ern zu Tode gesuchtet. Ich habe den wirklich rauf und runter geguckt und genau da kommt Area 51 nämlich ins Spiel. Und ich habe mich immer gefragt, ob das wohl wirklich so aussieht. Und Missy hat es ja vorher auch schon mal kurz angesprochen, das ist militärisches Sperrgebiet in Nevada und Besitz der US-amerikanischen Verteidigungsministeriums. Die Air Force ist damit involviert und ich habe immer diesen grauen Mann unten in diesem Keller vor mir, der dann diese Tür aufmacht und dann dieses Alien eben eingelegt in der Flüssigkeit, in diesen Säulen mit drin ist und so. Und so stelle ich mir das tatsächlich vor.
Ich mir tatsächlich auch. Wir müssen aber, also die 2013 wurde die ja erst offiziell bestätigt. Das müssen wir halt auch mal festhalten, die Area 51. Und ich glaube, dass es schon eine sehr lange Zeit eine ganz andere Area gibt, die halt nicht in der Popkultur so groß ist. Aber das richtige Sperrgebiet, das ist ungefähr so groß wie die Hälfte der Schweiz.
Das ist eine Menge.
Schon sehr groß. Also da gibt's ja diese berühmten Videos und Fotos von diesem Gate, von dem Tor, wo dann diese weißen Pickups oben stehen, die dich beobachten. Und selbst von diesem Punkt aus bis zu dem Stützpunkt sind es nochmal irgendwie 25 Kilometer. Die US Air Force hat das ins Leben gerufen, ganz, ich weiß gar nicht, in den 50ern oder was, und haben da Flugzeuge getestet. Die haben viel experimentiert. Nebendran ist übrigens auch ein Raketentestzentrum. Das ist einfach ein Gebiet, was ein riesengroßer, trockener See ist, was sich mega gut eignet, um zu landen mit schweren, großen Flugzeugen.
Ich wollte gerade sagen, also es ist...
Ja, aber warte mal, Micha.
Ja, ach so.
Das ist einfach ein Riesengebiet, wo halt jetzt ganz viel erforscht wird. Und es heißt, dass es dort angeblich das abgestürzte UFO aus Roswell aus 47 soll dahin transportiert worden sein. So, jetzt gibt's aber noch die zweite Theorie, dass das aber nicht dahin transportiert wurde, sondern nach New Mexico. Und da gibt's auch manche Firmen, die zusammen mit dem Militär arbeiten, wo Bigelow hintersteckt, ein sehr großer, schwerer, reicher Mann, der da sehr viel Geld investiert in Raumfahrttechnik, wo halt zusammengearbeitet wird mit dem Militär. Ganz spannend übrigens ist, dass ein Flugzeug, ein weißes Flugzeug aus Las Vegas raus, kann man das sehen. Janet Airlines heißt das. Das ist ein Charter, der fliegt täglich die Mitarbeiter von Las Vegas exklusiv in die Area 51 und abends wieder zurück. Die Flugzeuge haben immer Vorfahrt übrigens. Und die haben einen eigenen Mitarbeiterparkplatz. Da gehen fast 2000 Autos drauf. Ich habe das Flugzeug selbst schon mal gesehen in Vegas. Ist irgendwie schon ein bisschen spannend, ja.
Das ist total spannend.
Das ist ja super spannend.
Vorletztes Jahr wollten die das stürmen, oder war das letztes Jahr?
Vorletztes
Jahr. Vorletztes,
okay. Zwei Jahre sind so, sind diffus, man weiß nicht mehr genau.
Aber, das ist Corona.
Ja, es war dieser Storm of Area 51, der wurde ja dann relativ schnell abgesagt. Und was die dort aufgefahren haben an Schutz, war sehr interessant. Die haben ja Polizisten und Militärpolizei alles abgezogen aus allen Ecken, um das zu schützen. Man muss sich vorstellen, nebenan ist eine Ortschaft mit 50 Häusern, Rachel heißt es. Die waren völlig außer Rand und Band, die wussten gar nicht mehr wohin. Also das ist ein Wüstennest, da ist nichts, da ist eine Kneipe, das Alien Inn heißt das. Da kann man übernachten.
Cool.
Und ansonsten ist da nichts. Und da kommen halt die ganzen UFO-Gläubigen. Da gibt es auch diese Black Mailbox, weiß nicht, ob ihr da schon mal was gehört habt. Das ist angeblich ein Alien-Briefkasten, der steht an der Zufahrt zur Area 51. Der gehört aber tatsächlich einem Farmer. Also diese Romantik kann ich euch leider nehmen, weil da gibt es auch Fotos von dem Netz, wie ein schwarzes Auto vorfährt und jemand seine Post halt rausholt. Das ist halt der Farmer, der halt nochmal 15 Kilometer weiter draus wohnt, nur halt seit er einen Briefkasten hat. Aber es ist ganz interessant, da gibt es auch den Bob Lazar, der hat auch ein Interview gegeben, gab es einen Film drüber, auch von Stephen Greer, oder, Mischa?
Ja, ne? Ich glaube, Unacknowledged, war das?
Unacknowledged, genau. Der dort gearbeitet hat und das ist so ein Whistleblower, der sich an die Öffentlichkeit gewandt hat. Damals ans Lokalfernsehen in Las Vegas und sich halt zu schützen, hat er viel mehr in der Öffentlichkeit gemacht, damit er in Ruhe gelassen wird, so sagt er selber. Und er hat da gearbeitet in einer speziellen Ecke, die heißt S4, ist aber nicht offiziell bestätigt, dass es die gibt. Und da soll er wohl ein UFO gesehen haben und auch außerirdische Lebewesen gesehen haben. Das ist der ganze Zauber an Area 51, da kann man sich total drinnen vertiefen. Wir haben eine ganze Folge darüber gemacht.
Ja.
Die geht fast 2 Stunden und wer hätte noch eine machen können, die noch länger geht.
Es ist ein militärisches Sperrgebiet. Die testen da wahrscheinlich neuartige Waffen, weil sie genug Platz haben oder neuartige Fluggeräte oder sonst irgendwas, weil sie da perfekt landen können, ihre Ruhe haben. Die Thermik ist relativ ideal, um noch instabile Fluggeräte zu testen. Also vielleicht ist das auch der Ursprung dieses Mythos. Das sah relativ.
Du kannst da aber auch was verstecken, Mischa, weil das ist ja umgeben von der Bergkette und du kannst es nirgends einsehen.
Ja, du kannst ja mir überall auf dem Weg irgendwas verstecken.
Es ist ja, hier also, in Aschaffenburg weniger.
Ach, da kenne ich auch ein paar Ecken. Da kommt niemand
hin. Die dunklen, mystischen Ecken.
Ja, ich würde mich auch dem Mischa eigentlich eher anschließen, weil am Ende vom Tag sind es wahrscheinlich militärische Dinge, die einfach dort ausprobieren. Wenn da überhaupt noch was passiert, ist die Frage, vielleicht ist es auch nur noch ein Köder, der ausgelegt wird und sagen, okay, das lassen wir jetzt mal für die Touris hier oder für die, ich nenne es mal die Alien-Touris, um sich da was zusammenzufassen. Und wir sind eigentlich schon längst irgendwo weggezogen.
Genau, eigentlich leben die nämlich schon lange unter dem Denver Airport. Haben wir ja schon festgestellt in der letzten Folge. Und da ist nämlich die Alien-Kolonie auch angesiedelt und das CIA-Hauptquarter. Ne?
Was sagt ihr denn zum Denver Airport?
Also was total creepy ist, dieses rote Pferd, was davor steht.
Ja, voll! Mit dem besten Namen ever. Das blaue Pferd mit den roten Augen.
Genau, das leuchtet nachts, ne?
Ja.
Und die haben total abstruse Gemälde an der Wand von Kriegen und das ist also ich bin noch nie am Denver Airport gewesen, ich habe nur viel drüber gelesen und man sagt, dass der unterirdisch wohl sehr gut ausgebaut ist, um militärische Operationen durchzuführen, aber
Da gibt es so viele Verschwörungstheorien dazu. Wir hatten da eine ganze Folge drüber gemacht. Von Freimaurern bis hin zu
die Gargoyles oben an der Decke.
Alles.
Es gibt Illuminaten, Skulpturen. Alle hängen so unter dem Denver Airport.
Der Place
die treten
to be.
Sich ja, treten sich ja auf die Füße.
Da merkt man schon, ihr seid die Spezialisten. Ihr kennt alles. Also Legenden über Legenden. Was unsere Hörer unbedingt noch wissen wollten, ist eure Meinung zur Skinwalker Ranch. Da hat der ein oder andere bestimmt den Film gesehen. Es geht ja um so eine Farmerfamilie. Der Sohn, der ist ja dann verschwunden. Dann kommen die Skinwalker, die jede Gestalt annehmen können und so weiter. Der Film,
also das ist der Film.
Genau, der soll ja auf wahren Geschehnissen beruhen. Eine Ranch in Utah. Was sagt ihr dazu?
Ich habe die Dokumentation dazu gesehen. Die lief im Spartenfernsehen zwei Staffeln lang und da kommt das jetzt mit dem Verschwinden des Sohns nicht vor, meines Erachtens nach. Was aber ist sie? 200 Hektar groß ist sie, liegt irgendwie 3 Stunden von Salt Lake City entfernt und ist halt auch sehr abgelegen. Und die ist gekauft worden damals von einer Familie, die hießen Shermans. Und die wollten dort ihr neues Leben aufbauen mit einer Rinderzucht und haben sich das angeguckt und waren aber auch nicht irritiert, dass die Vorbesitzer, das ist ganz spannend, an allen Türen extrem dicke Schlösser hatten. Und da muss wohl schon viel passiert sein. Seit den 50ern, sagt man, gibt es da UFO-Sichtungen. Und seit den 70ern, als dort der erste Bericht so in die Presse kam, nahm das wohl zu. Und es ist wohl ein verfluchtes Gebiet von den Utah-Stamm, der das wohl verflucht haben soll. Vom Skinwalker, genau.
Aber, der Skinwalker an sich ist so eigentlich eher so ein Hexenschamanen-beschworenes Wesen, oder? Ist
ja.
In der Mythologie nicht direkt außerirdisch.
Ich habe was von Poltergeist gelesen.
Ja, da gibt es ganz viele Mythen drum.
Aber viel Verstümmelung und Sichtungen, ne? Also wie Bigfoot. Und Bigfoot ist ja auch so eine Art, also da gibt es ja auch Thesen zu, dass es quasi ein Außerirdischer war oder ist. Who knows?
Okay, die kannte ich jetzt nicht. Was Bigfoot ein Außerirdischer war. Was gesagt wird oder was erzählt wird,
ist. Vielleicht ist es Chewie, Mann. Das ist Chewie. Aber guck mal, also sind auch noch einen Han Solo finden irgendwo.
Es sind da ganz viele spannende Sachen passiert. Und zwar, dass du dass Tiere verstümmelt wurden. Das ist echt heftig, dass da kein Blut. Analysen sagen, das muss mit chirurgischen Werkzeugen passiert sein. Es finden sich keine Spuren. Es gibt Fußspuren, die einfach aufhören. Lichter, die beobachtet werden, die drüber fliegen. Es gibt seltsame Gestalten, die auf einmal auftauchen und auch mitten im Haus stehen. Es gibt die Geisterscheinungen, genau, dass Einkäufe, die irgendwie eingeräumt wurden, wieder auf den Fußboden geschmissen wurden.
Du kannst kein WLAN aufstellen da.
Richtig.
Hab ich letztens gesehen von so einem YouTube-Video, wo so ein paar Typen da stehen, wollen eine Drohne fliegen lassen und er kriegt sein WLAN nie ans Laufen. Weil das Gigahertz-Signal wird geblockt durch irgendwas.
Die Ranch hat auch ein Energiefeld, ein ganz krasses. Und das hat ja dann irgendwie auch Robert Bigelow gekauft. Den hat man vorhin schon mal bei der Area 51, der stimmt. Das Bigelow Aerospace gegründet hat. Der wollte da weiterforschen und hat das aber dann weiterverkauft an einen Investor, der ist ein Finanzinvestor und hat Immobilien. Und der macht aber auch in neuen Technologien. Und der hat ein Fernsehteam da drauf gelassen, hat das filmen lassen, hat die begleiten lassen. Da ist ja eine richtige Einsatzzentrale drauf. Also wenn man da, gibt's ein Gebäude, das ist voller Hightech, voller Technik. Das Ding wird 24/7 überwacht. Du kommst da auch nicht ran. Also du kannst an den Zaun, wirst aber begrüßt vom bewaffneten Sicherheitspersonal. Und das ist schon sehr spannend, was da eigentlich passiert. Man sagt mittlerweile, dass das Militär mit drinne ist und da irgendwelche Tests macht. Aber ob die das schon gemacht haben, als die Shermans da schon gewohnt haben, weiß ich nicht, glaube ich nicht.
Also das Militär hat auf jeden Fall mal eine relativ große Einheit mit Messgeräten, Sensoren, mehrere Trucks, haben da auch über mehrere Wochen auch so Wohnwagen aufgestellt und rund um die Uhr Messungen vorgenommen, haben aber dann die Ergebnisse davon nicht veröffentlicht.
Klingt jetzt schon alles eher so nach Umbrella Company und Raccoon City, oder? Also es schon eher so die Richtung.
Weißt du, da kommt dann irgendwann noch ein Tyrant um die Ecke?
Man weiß es nicht. Die Zombies, da ist alles offen und machbar, denke ich, oder? So wie sich das anhört.
Ja, das ist endet auf dem Dach mit einem Raketenwerfer dann. Letztendlich.
Also ich finde es, was sie auch gemacht haben, ist, sie haben, kennt ihr das Prinzip des Remote Viewing?
Nee. Mm-mm.
Micha, kannst du das runterbrechen und erklären?
Also Remote Viewing ist quasi, wenn man ein Medium, sagen wir mal medial begabte Person, übersinnlich begabte Person, wenn die sich über Meditation quasi an einen Ort versetzen kann. Da hatten wir auch mal eine Folge drüber gemacht. Da ging es zum Beispiel darum, dass eine entführte Person gefunden werden sollte und die hatten keine Ahnung, wo die ist. Und in der Verzweiflung ist dann irgendwann, ich weiß nicht, ob es FBI war, ist dann an ein Medium herangetreten, das quasi über Remote Viewing sich in die Situation dieser entführten Person versetzt hat und hat dann rausgefunden, wo die genau war. Oder das zum Beispiel, ich glaube, war mal irgendwo, es wurde eine Bombe gesucht oder sowas und es hat halt auch jemand, der sich quasi in Meditation begeben hat, konnte dann diese Bombe lokalisieren. Das ist quasi Remote Viewing. Die Person an sich sitzt noch irgendwo in einem Raum, meditiert und schickt quasi ihren Geist auf Reisen, um zu schauen, wie irgendwas aussieht. Da gab es tatsächlich eine Forschungsreihe in den USA, die natürlich, wie alles, versucht hat, das militärisch zu nutzen, dass sie damit zum Beispiel irgendwelche feindlichen Lager infiltrieren können, um zu gucken, was ist da drin oder wo ist ein Wunderpunkt. Und die haben aber ganz klein angefangen und haben vor Arbeitsbeginn einfach mal probiert, in L.A. einen freien Parkplatz zu finden.
Und, schwieriger als so mancher.
Doch, ja, muss ich gerade sagen. Wenn das funktioniert, dann kann man es auch militärisch einsetzen.
Also die haben das seit den 70er Jahren haben die das gemacht und die US-Regierung hat es gefördert und unter Geheimhaltung weitergeführt. Und das deutsche Wort dafür ist Fernwahrnehmung. Das könnte auch ein Telefonprodukt sein.
Das ist ja abgefahren hier.
Das haben die auf jeden Fall auch bei der Skinwalker Ranch zum Einsatz gebracht. Die wollten wissen, was sieht ein Remote Viewer, wenn er die Koordinaten bekommt. Das Ergebnis war Unbehagen und sehr dunkel alles. Also er konnte selber nicht sagen, was er sieht, aber nur, dass er Gefahr sieht und Unheil. Und wie gesagt, da gibt's es gibt halt Ecken auf der Farm, wo das Kamerateam, die Akkus von den Kameras, die waren einfach leer, ging nichts mehr. Ist ganz interessant und spannend. Mich würde da auch gerne mal wissen, was da ist. Ich würde da auch mal ans Tor fahren und gucken.
Ja, würden wir auch mitkommen. Ja.
Aber nur mit halt Ladegerät. Wahnsinn. Und Powerbank.
Mit der riesen Powerbank, ja.
Nicht, das sind halt ganz viele. Ohne Google Maps heim muss.
Es sind halt auch ganz viele. Es sind ganz viele, viele Tiere da auch verschwunden einfach. Also da ist ein ganzes Dutzend Tiere einfach verschwunden und tauchte dann irgendwann später wieder auf. An der Ecke, wo sie gar nicht hätten hinkommen sollen, ne? So Geschichten. Dann gibt es auch die Geschichte, dass immer ein Wolf erscheint, ein großer, auf den auch schon mal geschossen wurde, aber keine Blutspuren, kein Nichts. Und dann sagt man eben, das wäre ein Skinwalker gewesen.
Also es klingt schon alles sehr nach Hollywood. Und wenn
da gibt es auch ein Buch zu, von George Knapp ist es. Das ist der Journalist aus Las Vegas.
Ah, okay.
Der beschäftigt sich mit sowas, ja.
Aber wenn wir schon beim Thema Film und Hollywood sind, habt ihr Empfehlungen, was man so in diesem Genre gucken kann, was eurer Meinung nach sehr gut ist oder was sehr realitätsbezogen, wenn man das so nennen will, ist außer Akte X? Also
Daniel, dein Einsatz.
Ja, ist mein Einsatz. Daniel. Also mein Lieblingsfilm ist Contact in dem Bereich mit der Jodie Foster. Den finde ich persönlich sehr stark, weil der sehr einen guten Bezug zur Realität und halt natürlich am Ende vom Tag ein Science-Fiction-Film ist. Um es kurz runterzubrechen, in dem Film geht es darum, dass die Jodie Foster, die arbeitet am SETI-Projekt, das ist quasi das Search for Extraterrestrial Intelligence, also nach außerirdischen Lebensformen. Und die macht das aber, genau, das ist das SETI-Projekt, ja. Und die macht das aber nicht mit einem Fernglas oder mit einem, wie nennt man das, mit einem Hubble-Teleskop oder sowas, sondern mit Radiowellen, also mit Audio. Und eines Tages bekommt sie ein Signal auf dem Very Large Array, da hat sie quasi ihre Forschung eingerichtet und dieses Signal kommt vom Sternbild Vega. In diesem Signal enthalten ist dann eine Botschaft an die Menschen und mehr möchte ich darüber nicht verraten, aber das ist ein Film, der halt dieses Science-Fiction-Ding sehr gut zusammenbringt mit, also Tatsachen ist blöd gesagt, aber mit einem wissenschaftlichen Aspekt. Also das ist ein super Film, wo man auch sehr viel auch drüber lernt, wie weit so eine Galaxie weg ist und was es bedeutet, wenn so ein Signal überhaupt unterwegs ist, wie lange das braucht. Also das ist gut verknüpft mit der Wissenschaft. Und der zweite Film, der mich in dieser Richtung sehr gut finde,
Arrival.
Der ist auch gut, der ist ganz anders. Würde ich auch noch mit reinbringen. Arrival ist ein super Film, ist ein sehr ruhiger Science-Fiction-Film, da geht es aber im Endeffekt eigentlich um Kommunikation. Also die,
ist das wo Natalie Portman in die Seifenblase geht?
Nee, das geht darum, es landen irgendwie 12 Raumschiffe auf der ganzen Welt, die sehen aus, die nennen sie dann die Muschel. Ja, Hauptdarstellerin und der Hauptdarsteller sind quasi Sprachwissenschaftler, also Koryphäen auf ihrem Gebiet und die werden dazu dann quasi bestimmt mit den Außerirdischen in den Raumschiffen quasi zu kommunizieren und da geht es darum, erstmal ein Vokabular zu schaffen. Also in dem Film geht es eigentlich um Kommunikation. Das ist ein sehr interessanter Film in der Hinsicht, wie schwer es eigentlich ist, weil die Außerirdischen sehen auch ganz anders aus, wie man sich es vorstellt und dann geht es darum, dass sie keine Laute von sich geben, sondern sie arbeiten nur mit Schrift und dann geht es darum, okay, wie zeige ich denen jetzt, gibt es einen sehr guten Satz in diesem Film, der heißt, warum seid ihr auf die Erde? Und die erklärt ihn dann so, die müssen erstmal verstehen, was ist eine Frage? Also die müssen erstmal verstehen, dass dieser Satz eine Frage ist. Und dann zum Beispiel auch geht es weiter mit, ich meine nicht nur euch, ihr, die hier vor mir steht, sondern ihr alle, die hier da seid. Und welche Absicht habt ihr? Also in diesem Satz sind irgendwie 20 Fallstricke. Sehr spannender Film, ganz ruhiger Science-Fiction-Film, der aber auch mit einem Bein in der Wissenschaft steht, zumindest was Kommunikation und Sprache betrifft. Und der dritte Film ist Interstellar, weil er einfach geil gemacht ist.
Wollte ich jetzt gerade sagen, auf jeden Fall genau. Interstellar ist eine Empfehlung, ja, weil der das sehr gut vermitteln kann, diese Relativität von Raum und Zeit und ja, diese, wie wir uns die nächste Dimension vorstellen könnten.
Genau.
Also da und wir als dreidimensionale Wesen halt ein schlechtes Vorstellungsvermögen von Zeit der vierten Dimension haben. Und ich finde, Interstellar ist einer der besten Filme, der das versucht zu erklären.
Ganz kurz, und Interstellar ist doch Guy Ritchie, oder?
Nein, das ist Matthew McConaughey und gemacht von Christopher Nolan.
Ah, Nolan, stimmt.
Und was halt auch da geil ist, der Nolan hat natürlich während der Produktion des Films und während der Entwicklung und allem drum und dran auch mit vielen Wissenschaftlern in Kontakt gestanden und hat sich erklären lassen, okay, wenn man vor einem schwarzen Loch, blöd gesagt, stehen würde, dann würde das so aussehen. Wenn man vor einem Wurmloch stehen würde, dann würde das so aussehen. Und wenn du dich zu nah an einem schwarzen Loch befinden würdest und jetzt nicht unbedingt reingesaugt wirst, dann würde sich allerdings die Zeit so und so verlangsamen. Und das ist auch, was ich vorhin gemeint habe mit den Außerirdischen, die sich einfach vielleicht anders oder in einer anderen, ja, irgendwie anders entwickelt haben, weil sie einfach an einem anderen Ort im Universum sind, vielleicht zu nah an einem schwarzen Loch oder so. Ja, also der Film ist natürlich auch super gut. Gute Kombi aus Wissenschaft und Science Fiction.
Also, ja, okay. Ja, ich würde die unheimliche Begegnung der dritten Art reinwerfen.
Oh ja, auch sehr gut. Sehr guter Film.
Sehr guter Film. Fallen, weil auch die Serie Project Blue Book und bei der unheimlichen Begegnung der dritten Art hat der Professor Hayek aus Project Blue Book tatsächlich auch als Berater da gestanden und er steht auch am Ende ist er im Film zu sehen. Ja.
Wenn ich noch was hinzufügen darf. Er
nimmt auch viele Tropes auf, die ja generell mittlerweile ja einfach so Standard sind, dass viele Leute zum Beispiel eine Eingebung kriegen, wo sie sich hinbewegen sollen und dann da plötzlich mehrere Leute sich auf einem Fleck finden, die wissen gar nicht, warum sie jetzt da hingelaufen sind und dann kommen zum Beispiel Aliens und nehmen Kontakt auf. Das sind so Dinge, die bei unheimlicher Begegnung der dritten Art echt sehr gut in den Film verpackt sind. Also da gibt es sehr viele kleine Anspielungen. Das ist halt natürlich auch immer die Frage, ist vielleicht der Film der Ursprung für so einen Trope oder so eine Legende? Oder nimmt er eine bestehende Legende schon auf? Also der ist wirklich auch sehr zu empfehlen.
Es gibt allerdings auch die Theorie, weil wir gerade bei Film und Aliens sind, dass es da auch eine Zusammenarbeit zwischen Hollywood und, ich sag mal, sowas wie einer Regierung gibt.
Das bedeutet, nein, nicht dein Ernst.
Dass Hollywood hin und wieder mal so ein paar Brocken hingeschmissen bekommt oder auch Hollywood dazu genutzt wird, um auch ein bestimmtes Image von Außerirdischen zu etablieren oder beziehungsweise ist eigentlich so wechselseitig. Also wenn man überlegt bei unheimliche Begegnung einer dritten Art, da sind die Außerirdischen ja eher freundlich und alles. Sowas wie E.T. ist ja eher freundlich, ist ja total freundlich.
Stimmt,
aber dann
ja,
gibt es sowas wie Aliens und das ist halt absolut ein bösartiges Wesen. Und so springt das hin und her. Also da,
wie war denn das mit Kubrick? Der hat doch auch ganz viele, in Shining siehst du doch den Jungen mit Apollo 11, ne?
Ja, das ist was anderes. Da geht es um die Mondlandung.
Da geht es um die Mondlandung, genau. Ja, dass die ja auch, das ist aber wohl der Anfang von Hollywood, dass Hollywood und die Regierung irgendwie, da habe ich mal was drüber gelesen, ja.
Und weil der Conny ja gerade gesagt hat, bei der unheimlichen Begegnung einer dritten Art, dass der, wie heißt der Heineken, Hayek?
Heineck,
dass der ja da auch mit involviert wurde, was ja auf eine Art schon wieder so eine Art, ich würde nicht sagen Beweis ist, aber es ist schon zumindest mal ein Hinweis, dass da jemand im Produktionszimmer mitsteht, der schon vielleicht auch ein bisschen Insider-Informationen hat und den natürlich auch berät. Und dann gibt es natürlich dann so Szenen wie, dass die mit Tönen kommunizieren oder dass die so und so aussehen und dass ein Schiff so aussieht. Also es ist kein Beweis, aber es ist schon zumindest mal ein Hinweis, ey, ich wurde von jemandem beraten, der in diesem Bereich an der vordersten Front stand. Ne?
Sau interessant.
Total interessant.
Also ich glaube, da könnte man noch stundenlang drüber sprechen.
Ja, ja,
haben wir ja also auch eine Folge schon zugemacht.
Genau.
Wir merken schon, ihr habt die richtig guten Themen am Start. Krass.
Also, ja, aber prinzipiell ist es wirklich so, dass in so Filmen vielleicht mehr Wahrheit drinsteckt, als man vielleicht so annehmen will.
Ja, es kann durchaus sein. Das ist ja im Endeffekt nichts anderes wie mit Horrorfilmen. Da kommen ja auch ganz oft Sachen vor, die auf den ersten Blick vielleicht total drüber erscheinen und dann
auf wahren Begebenheiten beruhen. Ja, siehe Conjuring, ne?
Ja, ja. Das ist zum Beispiel auch eine sehr gute, das ist ja das genau Spiel im gleichen Universum, im gleichen Filmuniversum, aber die zwei gibt es ja wirklich. Der Warren und die
Ed und Lorraine Warren, ja, genau, ganz unsere genau. Lieblingsdämonologen.
Ganz genau, und die gibt es ja auch und die haben ja auch so ihre Fälle geöffnet und
alle
genau.
Fälle kannst du dir übrigens auch in der Creepy Hour anhören.
Aha, sehr gut. Ja. Wir können ja ein bisschen Werbung für euch machen in Alarmstufo.
Das machen wir doch.
Also, ja, also wie gesagt, wir sind in diesen Themen schon gut unterwegs. Allerdings, schade, dass der Paul nicht da ist. Also der Paul bringt immer einen sehr guten Input mit. Und wie man vielleicht schon jetzt während dem Gespräch gemerkt hat, der Micha ist wirklich, also ist auch eine Koryphäe in vielen Gebieten. Ne? Also vor allem, ich muss immer wieder dran denken, wenn Fotos hingelegt werden, wo irgendwas Unnatürliches ihm auf den ersten Blick vermeintlich drauf ist. Und der Micha kann das einem so runterbrechen, dass er sagt, hier, dann Micha selbst auch fotografiert, ich weiß, wie eine Kamera funktioniert, oder beziehungsweise er weiß, wie eine Kamera funktioniert und kann dann sagen, ey, das kommt von dieser Reflexion. Das passiert, wenn du zu nah ranzoomst, während du was filmst am Himmel oder sowas. Weil da kann sich der...
Der mir wieder alles kaputt macht. Ja.
Genau, genau. Und das darf man, glaube ich, bei der Alarmstufe auch nie außer Acht lassen. Das ist Unterhaltung und jeder, was sagst du immer, Conny, am Ende?
Bildet euch eure eigene Meinung. Nee. Nein, ja. Ich sage immer, glaubt, was ihr wollt, oder fühlt euch gut unterhalten.
Genau. Das ist das Wichtigste. Also wir haben das ja auch ganz oft hier, dass wir über Sachen philosophieren und überlegen, ob das halt jetzt wirklich sein kann oder ob man daran glaubt oder nicht. Aber am Ende des Tages ist es einfach wichtig, dass man gut unterhalten ist und dass man vielleicht selber so eigentlich nur seine Meinung hat und denkt, okay, das ist mein Universum, in dem ich gerade lebe und das ist okay so.
Man bekommt natürlich auch hin und wieder mal, der Conny wird da noch was erzählen können, hin und wieder die ein oder andere Zuschrift, die auch ein bisschen zu drüber ist, muss man auch sagen. Ne?
Also, ja, das hat man, ja.
Wo wir dann sagen müssen, ey Freundchen, bis hierhin und nicht weiter, das wird dann einfach auch zu krass. Also man zieht auch hin und wieder Leute an, die da wirklich zu, also die wirklich noch tiefer drinstecken, als es gesund ist schon.
Muss dann völlig und abgespaced wird, ja.
Ja, genau, weil am Ende vom Tag niemand hat irgendeinen Beweis von irgendwas.
Ja, ja, ist so.
Naja, außer die Akten, ja, die verschlossen sind im Keller irgendwo.
Unser Ansatz ist es ja schon so ein bisschen die Spreu vom Weizen in diesem ganzen Wust der UFO-Sichtungen zu trennen. Es ist natürlich so, in Zeiten, wo jeder mit einem Handy mit Kamera rumläuft und soziale Medien wie TikTok und Twitter und Instagram super schnell geworden sind, da häufen sich natürlich die Sichtungen und da wird natürlich alles, was am Himmel irgendwie leuchtet und nicht direkt wie ein Flugzeug vorbeifliegt, wird da als UFO-Sichtung verkauft.
Ja.
Und da sehe ich mich so ein bisschen in der Pflicht, da so ein bisschen auszusieben, was vielleicht Bullshit ist.
Ja, und da ist ja ganz viel im Umlauf. Also wir haben das ja auch immer wieder, Ghost Caught on Tape oder wie sie nicht alles heißt. Das ist immer super schwierig, da irgendwie das Richtige dann rauszufiltern und dann zu überlegen. Und man hinterfragt ja auch schon gar nicht mehr, sondern man sieht sowas und geht sofort davon aus, so, ach, das ist doch eh gefaked. Und ich glaube, genauso ist es mit UFOs und Sichtungen und sowas eben auch.
Ja, ich sag immer, manchmal werde ich von Conny immer als Miesepeter dargestellt, weil ich ihm seine neuesten UFO-Videos kaputt rede. Aber ich sag mal so, ich bin dem Thema schon gegenüber aufgeschlossen. Ich würde mich gerne überzeugen lassen. Also ich fände es cool, wirklich, wenn es so wäre, wenn wir Kontakt hätten mit Aliens. Aber ich will auch nicht jedem dahergelaufenen TikTok-Video aufspringen.
Ja.
Und,
nee, das stimmt ja.
Genau, da ist halt wichtig, dass man da so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was uns dahingehend einzigartig macht, dass ich mit meiner schlechten Laune da manchmal Conny in die Parade fahre.
Wir finden es super.
Ja. Dankeschön.
Da sind wir und ich, glaube ich, uns einig, dass ihr das genau so weitermachen sollt wie bisher, ja.
Genau, aber im Endeffekt geht es ja darum, weil jemand wie der Micha hat einfach in vielen Sachen Kompetenzen, weil er weiß, wie es funktioniert und das ist ja, das nennt man dann halt auch auf eine Art Wissenschaft und Forschung und ja, also so ist es nun mal.
Wir sind mit den Fragen unserer Hörer komplett durch. Gibt es da noch irgendwas Wichtiges, was ihr noch hinzufügen möchtet?
Glaubt, was ihr wollt oder fühlt euch gut unterhalten.
Amen. Ja, sehr schön. Ja, also,
Wenn man da ein bisschen tiefer eintauchen möchte, dann da gibt es schon ganz viele tolle Sachen, also auch im Fernsehen, im linearen Fernsehen noch oder in Mediatheken und den Abrufdiensten. Aber man sollte halt nicht immer gleich alles glauben. Also wenn ich eins gelernt habe in den letzten 24 Folgen durch den Mischa, glaub nicht alles, was du siehst, hinterfrag es und dann ist man da ganz gesund unterwegs.
Das finden wir auch immer sehr vernünftig.
Ja, auch im genau. Alltag.
Ja. Und wir dürfen da unter gar keinen Umständen auch unseren Dr. Paul außen vor lassen. Wie gesagt, der uns auch immer mit vielen sehr inspirierenden Dingen hier konfrontiert oder eigentlich den Conny und den Mischa konfrontiert. Und klar, also wie gesagt, es macht Spaß, das sich anzugucken, es macht Spaß, drüber nachzudenken und wie gesagt, I want to believe. Im tiefsten Inneren eines jeden Menschen wünscht man sich, dass gewisse Dinge auch wahr sind, dass sie so funktionieren mit Außerirdischen und UFOs, die durch die Gegend fliegen und so weiter. Aber am Ende vom Tag muss man doch mal überlegen, wie schwer es für uns ist, ins Weltall zu kommen.
Das ist es, ja. Du hast es ja gerade schon gesagt, Gruß geht raus an Paul übrigens, falls du
genau,
uns zuhörst.
Genau, der nicht da sein kann.
Also man muss aber sagen, dass sich der ganze Fokus auf das Thema Weltall in den letzten Jahren extrem wieder dahin verlagert hat, weil seit den 60ern, wo sagen wir mal Rennen um den Mond dann abgeschlossen war, ist das ganze Thema ja so ein bisschen abgeebbt, aber jetzt gerade mit den Milliardären, die so ein bisschen sogar den Tourismus ins Weltall bringen. Ja. Wir schicken immer mehr Raumstationen hoch, wir sind mittlerweile nicht nur auf dem Mond, sondern wir sind bis zum Mars gekommen und weitere Planeten sind in Aussicht. Also ich denke mal, dass der Fokus sich wieder relativ stark darauf verlagert. Es ist auch zum Beispiel, wenn man mal beobachtet, wie allein das NASA-Logo mittlerweile zum Trend geworden ist. Also
stimmt,
wie viele Leute mittlerweile mit NASA-Shirts rumlaufen. Ja. Da hoffe ich doch auch mal, dass die ESA da auch bald mal was rausbringt mit ein paar coolen Logos. Fände ich auch gut. Nee, aber ich glaube, das
ist ja jetzt auch so ein Logo.
Von euch kann man auch T-Shirts kaufen, richtig?
Da kommt noch was, ja.
Ja, da kommt noch was. Aber wir haben jetzt auch ein rundes Logo. Wir haben auch das Logo gewechselt und sind jetzt auch rund.
Okay. So.
Ja. Wir arbeiten immer noch am Raumanzug mit Aufnähen.
Den wollen wir dann aber bitte auch, ja?
Ja, also, wenn das fertig ist, sagen wir Bescheid.
Geil. Wunderbar.
Aber prinzipiell glaube ich, dass sich das Thema immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit rückt. Und auch gerade da ist es wichtig, das Thema dann weiterhin kritisch zu hinterfragen.
Ja, ist mit allen Themen so. Ne? Gerade jetzt in dieser ganzen Schwurblerzeit ist es, glaube ich, umso wichtiger, da auf alles ganz genau aufzupassen.
Aber es ist ja auch gut, dann gibt es umso mehr Content für viele, 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 viele weitere Podcast-Folgen und YouTube-Videos von euch. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Sehr
und
gut.
Ganz wichtig, Leute, traut euch drüber zu reden, solange ihr da kritisch drüber redet. Weil viele trauen sich das Thema noch nicht mal anzuschneiden, weil sie vielleicht Angst haben, ausgelacht zu werden oder vor Repressionen oder so. Aber prinzipiell traut euch drüber zu reden. Wenn ihr was loswerden wollt, wir haben einen Discord-Server, könnt ihr gerne mal draufkommen. Da wird auch nach jeder Folge heftigst diskutiert. Wenn ihr da was beitragen wollt, gerne. Oder auch neue.
Und Fragen kann man uns auch immer schicken. Wir versuchen, die auch immer zu beantworten. Wir haben ja auch verschiedene Kanäle, auch eine eigene Telefonnummer, wo man eine Nachricht hinschicken kann.
Sag doch mal kurz, wo ihr überall erreichbar seid.
Bei Instagram am allerbesten und bei Discord. Aber Instagram funktioniert am allerbesten.
Alarmstufe Beige einfach eingeben.
Alarmstufe Beige, genau.
Alright. Wir verlinken euch dann auch nochmal auf Instagram. Dann findet ihr euch ganz einfach. Perfekt.
Super. Genau, und ansonsten sind wir zu hören überall, wo es Podcasts gibt.
Da schließen wir uns an. Ihr Lieben, vielen, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Es war extremst spannend.
Ja, total. Also ich bin richtig so geflasht. Cool. Das war richtig, richtig cool. Hat uns super viel Spaß gemacht.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Gerne.
Ja. Irgendwann mal wieder.
Ja,
sehr gerne.
Also spätestens, wenn die deutsche UFO-Taskforce mal das erste Alien, wie bei uns intern heißt der immer Jochen vom Mars, wenn der Jochen vom Mars mal bei der Bundespressekonferenz dann mal vorgestellt wird und dann
müssen wir nochmal sprechen, auf jeden Fall.
Dann kommen wir nochmal vorbei.
Auf jeden Fall.
Und dann können wir sagen, hier damals, in Folge 5 haben wir es schon gesagt.
Sehr gut.
Auf den Moment warte ich, dass ich irgendwann sagen kann,
Ich hab's gesagt.
Ich hab's gesagt.
Der wird schon noch kommen. Wir sind da optimistisch.
Ja, da glaube ich fest dran.
Männer, vielen Dank für die tolle Folge. Euch noch einen schönen, schönen Abend und dann hoffentlich bis bald.
Euch auch. Danke.
Grüßt uns den Paul.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Baby, weißt du was?
Was?
Ich bin völlig durch.
Ich bin auch voll.
Das war so viel Inhalt,
ja.
Aber total spannend. Also ich bin echt baff, was die alles drauf haben.
Na, die wissen so viel über das komplette Universum. Das ist Wahnsinn.
Also natürlich, wir kennen die YouTube-Videos, wir kennen auch den ein oder anderen Podcast, ja, oder die ein oder andere Folge. Aber sich da nochmal mit ihnen unterhalten zu dürfen, und das ist doch, also Hut ab.
Total.
Ich bin echt begeistert.
Und vor allem so ad hoc immer eine Antwort auf alles, ja, zu haben und das halt nicht einfach nur laienhaft erklärt, sondern, ja, halt.
Sondern noch selbst Erfahrungen, ja, und auch die Story, dass sie dann zu dritt auf dem Feld waren. Allein dieses Bild vor Augen zu haben, großartig.
Den hätten wir nicht erzählen dürfen, was wir im Wald gemacht haben und wie viel Angst wir hatten.
Hätten sie uns wahrscheinlich ausgelacht.
Wahrscheinlich.
Vielleicht sollten wir auch mal aufs Feld gehen.
Vielleicht.
Wer weiß. Also, wir haben es ja schon gesagt, schau unbedingt mal bei Alarmstufe Beige vorbei. Cooler Content, und wie immer gilt, Support ist kein Mord.
Ja, und apropos Mord, die kommende Folge darfst du dich wieder über einen Serienkiller freuen.
Ja, wir sprechen über Gary Ridgway, auch bekannt als
der Green River Killer.
Und da gibt's gar nicht so viele Infos zu. Also, Baby, du hast dich schon dumm und dämlich recherchiert.
Also, es gibt viele Infos, aber nicht so geballt wie irgendwie von den anderen Bekannten. Und ich hatte, glaube ich, zu Höchstzeiten bei der Recherche 12 Seiten offen und 5 Videos. Und ja, es wird auf jeden Fall spannend, weil ich denke, so zusammengefasst mit all den Infos hat man's, glaube ich, noch gar nicht so oft gehört. Ich hoffe es zumindest. Wir werden's sehen.
Ein Glück, dass ich dich hab, du altes Den Killer Queen. So, ich würde sagen, das war's für heute, oder?
Ja, wir gehen jetzt nach draußen und schauen in den Nachthimmel. Vielleicht sehen wir ja auch irgendwas.
Es ist ja schon sehr dunkel. Mhm. Das Einzige, was wir hier sehen, sind die Straßenlaternen, mhm, aber das können wir ändern.
Oh ja.
Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, dass du mit dabei warst bei dieser außergewöhnlichen Folge. Mhm.
Bleib gesund.
Hab noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht, und wir hören uns nächste Woche Freitag.
Bis dann. Bye, bye.
Ciao.